Jeder kannte Okonkwo. Selbst weit über die Grenzen von Umofia hinaus hatte man schon von ihm gehört. Er verdankte seinen Ruf außergewöhnlich großen Leistungen. Als junger Mann von 18 Jahren hatte er Amalinse, genannt der Panther, im Ringkampf besiegt und damit zum Ruhme seines Dorfes beigetragen. Amalinse war der berühmte Ringkämpfer, der 7 Jahre lang von Umofia bis Mbaenu niemals und nirgends besiegt worden war. Man nannte ihn den Panther, weil sein Rücken noch nie die Erde berührt hatte. Und diesen großen Kämpfer hatte Okonkwo nun bezwungen. Auch der Dorfälteste war der Meinung, dass seit jener Zeit, als der Gründer von Umofia 7 Tage und 7 Nächte mit einem Dämon der Wildnis gerungen hatte, kaum ein Kampf so verbissen gewesen sei wie dieser. Die Trommeln dröhnten, die Flöten sangen und die Zuschauer hielten den Atem an. Amalinse war ein erfahrener und gewitzter Kämpfer, aber Okonkwo entglitt ihm wie ein Fisch im Wasser. Jeder Nerv und jeder Muskel ihrer Arme, Rücken und Oberschenkel trat hervor. Man konnte fast hören, wie sie bis zum Zerreißen gespannt waren. Aber dann, schließlich, warf Okonkwo den Panther mit dem Rücken zu Boden. Das alles aber lag schon lange zurück, 20 Jahre oder mehr. Und in dieser Zeit hatte sich Okonkwos Ruhm ausgebreitet wie ein Buschfeuer im Harmattan. Er war groß und breit gewachsen, und seine buschigen Augenbrauen und seine breite Nase ließen ihn streng und unnachgiebig erscheinen. Er atmete tief und schwer, und wenn er schlief, so hieß es, konnten seine Frauen und seine Kinder ihn in ihren Häusern atmen hören. Wenn er ging, berührten seine Fersen kaum den Boden, er schien wie auf Sprungfedern zu gehen, so als wolle er sich im nächsten Augenblick auf jemanden stürzen, was er dann auch oft tat. Er stotterte etwas. Und wann immer er wütend war und seine Worte nicht schnell genug herauskommen wollten, gebrauchte er seine Fäuste. Mit Menschen, die keinen Erfolg im Leben hatten, wurde er leicht ungeduldig. Auch mit seinem Vater hatte er keine Geduld gehabt. Sein Vater hieß Unoka und war vor 10 Jahren gestorben. Er war zeitlebens ein fauler und leichtsinniger Mann gewesen, der in den Tag hinein lebte und dem es schier unmöglich war, an morgen zu denken. Wenn er, was leider selten der Fall war, einmal zufällig zu Geld kam, dann kaufte er unverzüglich gewaltige Mengen von Palmwein, lud seine Nachbarn ein und ließ es sich wohl ergehen. Er pflegte zu sagen, »Genieße zu Lebzeiten, was du hast, denn wenn du tot bist, nützt dir alles Gold dieser Welt nichts mehr.« Natürlich hatte Unoka immer Schulden. Von ein paar Kaurimuscheln bis hin zu recht beträchtlichen Summen schuldete er jedem seiner Nachbarn Geld. Er war groß und hager und ging leicht gebeugt. Er trug stets eine kummervolle Miene zur Schau, außer wenn er trank oder Flöte spielte. Er war am glücklichsten während der 2 oder 3 Monde nach der Ernte, wenn die Dorfmusiker ihre Instrumente hervorholten, die für gewöhnlich über dem Herd hingen. Unoka liebte diese Jahreszeit, wenn der Regen vorüber war und die Sonne jeden Morgen in überwältigender Schönheit aufging, wenn es langsam kühler wurde und der Harmattan kalt und trocken aus dem Norden blies. In manchen Jahren zeigte sich der Harmattan besonders unbarmherzig. Über allem hing dann ein dichter Nebel aus Sandstaub und Alte und Kinder saßen an Holzfeuern und wärmten sich. Dies alles erfüllte Unoka mit großer Freude. Er liebte auch die ersten Milane, die mit der Trockenzeit zurückkehrten, und die Kinder, die sie mit Liedern willkommen hießen. In solchen Augenblicken dachte er an seine eigene Kindheit, wie er herumgestreift war und nach einem Milan Ausschau gehalten hatte, der gemächlich am blauen Himmel dahin segelte. Und sobald er dann einen Milan erspäht hatte, sang er aus vollem Herzen, hieß ihn von seiner langen Reise willkommen, insgeheim darauf hoffend, dass er gute Nachrichten brächte. Das aber war schon lange her. Es war Teil seiner Kindheit. Der erwachsene Unoka hingegen war ein Versager. Er war arm und seine Frau und seine Kinder hatten kaum genug zu essen. Die Leute lachten ihn aus, weil er ein Faulenzer war und schworen sich, ihm nie wieder Geld zu leihen, weil er es doch nicht zurückzahlen würde. Aber Unoka verstand es immer wieder, sich Geld zu leihen und dadurch immer mehr Schulden anzuhäufen. Eines Tages besuchte ihn ein Nachbar namens Okoye in seinem Haus. Er fand Unoka geruhsam auf einem Lehmbett ausgestreckt vor, Flöte spielend. Sofort erhob sich Unoka und schüttelte Okoye die Hand, der nun das Ziegenfell, das er unter dem Arm trug, ausbreitete und sich hinsetzte. Unoka ging in einen Innenraum und kehrte bald darauf mit einer kleinen Holzschale zurück, auf der eine Kolanuss, etwas Alligatorpfeffer und ein Stück weiße Kreide lagen. »Hier ist Cola«, sagte er, als er sich setzte und seinem Gast die Schale reichte. »Danke, Cola bedeutet Leben, aber ich glaube, du solltest sie aufbrechen«, antwortete Okoye und gab die Schale zurück. »Nein, sie ist für dich.« Und so stritten sie eine Weile hin und her, bis Unoka die Ehre annahm, die Kolanuss aufzubrechen. Okoye nahm unterdessen das Stück Kreide, zog einige Striche auf den Boden und bemalte seinen großen Zeh. Während er die Kolanuss zerteilte, betete Unoka zu ihrer beider Ahnen, bat sie um ein langes Leben und um Schutz gegen ihre Feinde. Nachdem sie gegessen hatten, sprachen sie über dieses und jenes, über die schweren Regenfälle, durch die die Yamswurzeln verrotteten, über das nächste Ahnenfest und den drohenden Krieg mit dem Dorf Mbaeno. Unoka war nie sehr glücklich, wenn es zu Kriegen kam, denn er war ein Feigling und konnte kein Blut sehen. Und so wechselte er das Thema, sprach über Musik, und seine Augen begannen zu leuchten. Er hörte im Geiste die vielfältigen und erregenden Rhythmen der Holz- und Tontrommeln und der Orgäne, der eisernen Gongs. Er hörte, wie seine Flöte sich mit dem Klang der anderen Instrumente verwob und wieder löste und sie mit einer farbigen und klagenden Melodie umspielte. Auch Okoye war Musiker. Er schlug den Gong. Im Gegensatz zu Unoka war er jedoch sehr erfolgreich. Er besaß eine große Scheune voller Yams und hatte drei Frauen. Und nun wollte er bald den Idemili-Titel, den dritthöchsten im ganzen Land, erwerben. Die Verleihung des Titels war eine sehr kostspielige Zeremonie, für die er alle seine Mittel benötigte. Das war der eigentliche Grund für seinen Besuch bei Unoka. Er räusperte sich und begann: »Ich danke dir für die Kolanuss. Du hast vielleicht schon von dem Titel gehört, den ich bald erwerben möchte.« Der Rest seiner Rede bestand nach diesen klaren und einfachen Worten aus einer Reihe von Sprichwörtern. Die Kunst der Gesprächsführung steht bei den Ibo in hohem Ansehen, und Sprichwörter sind für eine Unterhaltung genauso unentbehrlich wie Palmöl für das Essen. Okoye war sehr redegewandt, und er sprach lange um das Thema herum, bis er endlich sein eigentliches Anliegen vorbrachte. Er bat Unoka, die 200 Kauri-Muscheln zurückzuzahlen, die er ihm vor 2 Jahren geliehen hatte. Sobald Unoka verstanden hatte, worauf sein Freund hinaus wollte, brach er in schallendes Gelächter aus. Seinem erstaunten Gast verschlug es die Sprache. »Sieh dir diese Wand an«, sagte Unoka und zeigte auf die hintere Wand seines Hauses, die mit rotem Lehm eingerieben war, so dass sie glänzte. »Siehst du diese Kreidestriche?« Und Okoye sah eine Anzahl kurzer, senkrechter Linien. Es waren 5 Gruppen und die kleinste Gruppe bestand aus 10 Linien. Unoka hatte eine Vorliebe für dramatische Auftritte, und so gestattete er sich eine kleine Pause, schnupfte eine Prise Tabak, nieste geräuschvoll und fuhr dann fort: »Jede dieser Gruppen steht für eine andere Schuld und jeder Strich für 100 Kaurimuscheln. Wie du siehst, schulde ich diesem Mann da 1000 Kaurimuscheln, aber er kommt trotzdem nicht schon am frühen Morgen, um mich aufzuwecken. Ich werde dir das Geld schon zurückzahlen, aber nicht heute. Wie unsere Ältesten sagen, die Sonne scheint zuerst auf den, der steht, und nicht auf den, der kniet. Ich werde zuerst meine großen Schulden bezahlen.« Und er nahm eine weitere Prise Schnupftabak, als ob er allein damit schon seine erste große Schuld begliche. Okoye rollte sein Ziegenfell zusammen und ging. Als Unoka starb, hatte er nicht einen einzigen Titel erworben und war hoch verschuldet. War es da verwunderlich, dass sein Sohn Okonkwo sich seiner schämte? Zum Glück wurde ein Mann nach seinem eigenen Verdienst und nicht nach dem seines Vaters beurteilt. Okonkwo war zweifellos zu großem berufen. So jung er war, hatte er sich doch schon als der beste Ringkämpfer der 9 Dörfer von Umofia ausgezeichnet. Er war ein wohlhabender Bauer, besaß 2 Scheunen voller Yams und hatte gerade seine 3. Frau geheiratet. Und um allem die Krone aufzusetzen, hatte er 2 Titel erworben und in 2 Stammeskriegen unglaubliche Tapferkeit bewiesen. Und so war Okonkwo, wenn auch noch jung, doch schon einer der angesehensten Männer seiner Zeit. So kam es, dass ihm der todgeweihte Junge anvertraut wurde, den das Nachbardorf Mbaenu Umofia geopfert hatte, um Krieg und Blutvergießen zu vermeiden. Der unglückselige Junge hieß Ikemefuna. Okonkwo hatte gerade die Palmöllampe ausgeblasen und sich auf seinem Bambusbett ausgestreckt, als er hörte, wie der Gong des Ausrufers die Stille der Nacht zerriss. Dann verkündete der Ausrufer seine Botschaft und schlug zum Schluss wieder den Gong. Und also lautete die Botschaft: Alle Männer von Umofia sollten sich am folgenden Morgen auf dem Marktplatz versammeln. Okonkwo fragte sich, was wohl geschehen sei, denn dass etwas geschehen war, wusste er mit Sicherheit. Er hatte deutlich einen tragischen Unterton aus der Stimme des Ausrufers herausgehört. Während die Stimme des Ausrufers nach und nach in der Ferne verhallte, kehrte die Stille in die Welt zurück. Eine vibrierende, von Millionen Insekten schwirrende und deshalb doppelt lastende Stille. Die Nacht war sehr still. Die Nächte waren immer still, außer bei Vollmond. Die Dunkelheit flößte diesen Menschen eine unbeschreibbare Furcht ein, selbst den tapfersten unter ihnen. Aus Angst vor bösen Geistern wurden die Kinder ermahnt, nachts nicht zu pfeifen. Gefährliche Tiere erschienen im Dunkel noch bedrohlicher und unheimlicher. Im hellen Licht des Vollmonds hingegen war alles anders. Die fröhlichen Stimmen von Kindern, die auf freiem Felde herumtollten, waren zu hören. Und vielleicht waren die etwas älteren Kinder gar paarweise an verborgenen Winkeln anzutreffen, derweil alte Frauen und Männer sich an ihre Jugend erinnerten. Um mit den Ibo zu sprechen: Wenn der Mond scheint, lechzt selbst der Krüppel nach einem Spaziergang. Okonkwo versuchte herauszufinden, was dieser dringende Aufruf zu bedeuten habe. Krieg mit einem Nachbarstamm. Das erschien ihm das Naheliegendste. Er fürchtete den Krieg nicht, er war ein Krieger. Im Gegensatz zu seinem Vater konnte er den Anblick von Blut ertragen. In Umofias letztem Krieg war er der Erste gewesen, der mit dem Schädel eines Feindes zurückgekehrt war. Das war bereits sein 5. und er war noch lange kein alter Mann. Bei festlichen Anlässen, wie etwa dem Begräbnis eines im Dorf berühmten Mannes, trank er den Palmwein aus seinem 1. erbeuteten Menschenschädel. Am Morgen war der Marktplatz voller Menschen. Es mussten an die 10.000 dort versammelt gewesen sein, die sich alle mit leiser Stimme unterhielten. Schließlich erhob sich Obuefi Esugu aus ihrer Mitte und brüllte 4-mal »Umofia Kwenu!« Bei jedem einzelnen Ruf wandte er sich in eine andere Richtung und schien dabei die Luft mit geballter Faust zu durchstoßen. Und jedes Mal antworteten 10.000 Stimmen mit »Ja!« Dann herrschte vollkommene Stille. Obuefi Esugu war ein mitreißender Redner und wurde immer bei solchen Anlässen zum Sprecher gewählt. Er fuhr mit der Hand über sein weißes Haar und ordnete sein Gewand, das unter der rechten Achsel hindurchgezogen und über der linken Schulter verknotet war. »Umofia Kwenu!« brüllte er ein 5. Mal und gellend gab die Menge den Ruf zurück. Dann plötzlich, als sei er besessen, schnellte seine Linke ruckartig vor, wies in die Richtung von Mbaeno. Und er grollte durch fest zusammengebissene, weiß schimmernde Zähne: »Diese verdammten Hundesöhne haben es gewagt, eine von Umofias Töchtern zu ermorden.« Er ließ den Kopf nach vorn fallen, knirschte mit den Zähnen und hielt inne, während ein Raunen unterdrückten Zorns durch die Menge ging. Als er wieder zu sprechen begann, war der Zorn aus seinem Gesicht gewichen und ein Lächeln, das noch viel schrecklicher und unheimlicher war als zuvor sein Zorn, umspielte seine Lippen. Mit klarer, unbewegter Stimme berichtete er den Dorfbewohnern von Umofia, wie ihrer aller Tochter auf den Markt in Embaeno gegangen und dort getötet worden war. »Diese Frau«, sagte Esugo, »war die Ehefrau von Obuefi Udo«, und er zeigte auf einen Mann, der mit gesenktem Kopf in seiner Nähe saß. Da schrie die Menge vor Zorn auf, und blutdürstige Rufe wurden laut. Es sprachen noch viele andere, und zu guter Letzt beschloss man, dem örtlichen Brauch zu folgen. Unverzüglich wurde dem Dorf Embaeno ein Ultimatum überbracht. Es habe die Wahl zwischen Krieg oder der Übergabe eines Jungen und eines noch unberührten Mädchens als Sühne für den begangenen Mord. Vor dem Dorf Umofia zitterten alle Nachbardörfer, denn seine Bewohner verstanden sich aufs Kriegführen und besaßen mächtige Zauberkräfte. Seine Priester und Medizinmänner waren im ganzen Umkreis gefürchtet. Sein wirkungsvollster Kriegszauber war so alt wie das Dorf selbst. Niemand wusste jedoch genau, wie alt der Zauber wirklich war. Eines aber wussten alle. Eine alte Frau mit nur einem Bein hatte diesem Zauber seine Wirksamkeit verliehen. Aus diesem Grund wurde der Zauber auch Agedinwaye oder alte Frau genannt. Die Kultstätte befand sich mitten in Umofia auf einem freien Platz. Und wer so tollkühn war, nach Einbruch der Dunkelheit an dieser Stätte vorbeizugehen, konnte ganz sicherlich die alte Frau dort herumhumpeln sehen. Die Nachbarstämme, die natürlich von all dem wussten, fürchteten Umofia und begannen nie einen Krieg, ohne zuvor den Versuch einer friedlichen Einigung unternommen zu haben. Der nun drohende Krieg war ein gerechter Krieg, das wusste selbst das feindliche Dorf. Und so wurde Okonkwo, der stolze und herrische Kriegsbote Umofias, bei seinem Eintreffen in Embaeno respektvoll und mit allen Ehren empfangen. 2 Tage später kehrte er mit einem 15-jährigen Jungen und einem noch unberührten Mädchen zurück. Der Junge, dessen traurige Geschichte man sich bis zum heutigen Tag in Umofia erzählt, hieß, wie schon gesagt, Ikemefuna. Die Ältesten, Indichie genannt, versammelten sich, um Okonkwos Bericht über seinen Auftrag zu hören. Dann beschlossen sie, was jeder schon vorausgesehen hatte, das Mädchen solle den Platz von Obuefi Udos ermordeter Ehefrau einnehmen, der Junge dagegen sei das gemeinsame Eigentum aller Dorfbewohner, und über sein weiteres Schicksal werde man später beschließen. Okonkwo wurde deshalb im Namen des Dorfes gebeten, sich einstweilen des Jungen anzunehmen. So lebte Ikemefuna 3 Jahre in Okonkwos Haus. Okonkwo herrschte mit unbarmherziger Strenge über seine Familie. Seine Frauen, vor allem die Jüngste, und seine Kinder lebten in ständiger Angst vor seinem Jähzorn. Vielleicht war Okonkwo im Grunde seines Herzens kein grausamer Mensch, nur lebte er in ständiger Angst, einmal ein Schwächling und Versager zu werden. Sein ganzes Leben wurde von dieser Angst beherrscht, und sie war ihm vertrauter und ging tiefer als die Furcht vor magischen Zauberkräften und teuflischen, unberechenbaren Göttern oder die Furcht vor dem finsteren Wald und feindseligen Mächten der Natur mit blutroten Zähnen und Klauen. Schon als kleiner Junge konnte er es kaum ertragen, dass sein Vater als Schwächling und Versager galt. Und selbst jetzt noch erinnerte er sich daran, wie sehr er darunter gelitten hatte, als ein Spielkamerad seinen Vater Abala nannte. So erfuhr Okonkwo zum ersten Mal, dass Abala nicht nur Frau bedeutete, sondern auch einen Mann bezeichnen konnte, der in seinem Leben keinen Titel erworben hatte. Während der Zeit der Aussaat arbeitete Okonkwo mit seiner Familie jeden Tag von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang auf seinen Feldern. Er war ungemein stark und kannte keine Müdigkeit. Seine Frauen und kleinen Kinder hingegen waren nicht so kräftig wie er, wagten aber nicht, sich laut zu beklagen und litten deshalb still vor sich hin. Sein ältester Sohn hieß Warje, und obwohl er erst 12 Jahre alt war, machte er seinem Vater bereits große Sorgen. Okonkwo glaubte an ihm, erste Anzeichen von Faulheit erkennen zu können, und er setzte alles daran, ihm durch ständige Zurechtweisungen und Prügel diese Faulheit wieder auszutreiben. So entwickelte sich Woye zu einem niedergedrückten jungen Mann mit traurigen Augen. Okonkwo war wohlhabend. Es war nicht zu übersehen. Er besaß ein großes Anwesen, das von einer dicken Mauer aus rotem Lehm umgeben war, sein eigenes, sehr geräumiges Haus als Sitz des Familienoberhauptes Obi genannt, befand sich unmittelbar hinter dem einzigen Tor in dieser Mauer. Jede seiner drei Frauen hatte ihr eigenes Haus. Sie waren in Form eines Halbmondes hinter dem Obi angeordnet. An das eine Ende der roten Mauer war die Scheune gebaut worden, aus der hoch aufgetürmte Jamswurzeln herausragten, die von großem Wohlstand zeugten. Am gegenüberliegenden Ende des Innenhofes stand der Stall für die Ziegen und jede Frau hatte einen kleinen Unterschlupf für die Hühner an ihr Haus gebaut. Neben der Scheune gab es ein kleines Haus, das Medizinhaus. Es war die Kultstätte, in der Okonkwo die hölzernen Symbole seines persönlichen Schutzgottes und der Geister seiner Ahnen aufbewahrte. Er brachte ihnen Kolanüsse, Nahrungsmittel und Palmwein als Opfergaben dar und er flehte ihren Segen für das eigene Wohlergehen sowie das seiner drei Frauen und acht Kinder. Nachdem also eine Tochter Umofias in Emba Eno getötet worden war, wurde Ikemefuna in Okonkwos Haus aufgenommen. An jenem Tag hatte Okonkwo seine älteste Frau zu sich gerufen und ihr den Jungen übergeben. »Er gehört dem Dorf«, sagte er zu ihr, »also pass gut auf ihn auf.« »Wird er lange bei uns bleiben?«, fragte sie. »Tu, was ich dir sage«, rief Okonkwo mit donnernder Stimme und stotterte dabei. »Seit wann gehörst du zu den Ndichie, den Ältesten des Stammes?« Also nahm Woyes Mutter Ikemefuna in ihr Haus auf und stellte keine weiteren Fragen. Ikemefuna war völlig verängstigt. Er konnte nicht verstehen, was geschehen war und was er getan haben sollte. Wie hätte er auch wissen sollen, dass sein eigener Vater an der Ermordung einer Tochter von Umofia beteiligt gewesen war? Alles, was er wusste, war, dass ein paar Männer in sein Elternhaus gekommen waren, leise mit seinem Vater gesprochen hatten, man ihn schließlich herausgeholt und einem Fremden übergeben hatte. Seine Mutter hatte bitterlich geweint, aber er selbst war viel zu überrascht gewesen, um weinen zu können. Und dann hatte der Fremde ihn und ein Mädchen über einsame Waldwege weit fort von zu Hause gebracht. Er wusste nicht einmal, wer das Mädchen war und sah es auch nie wieder. Okonkwo hatte es als junger Mann nicht so leicht gehabt wie viele seiner Altersgenossen. Er konnte zum Beispiel keine Scheune von seinem Vater erben, weil es keine Scheune zu erben gab. In Umofia sprach man noch heute darüber, dass sein Vater Unoka das Orakel der Hügel und Höhlen angerufen hatte, um herauszufinden, warum gerade er immer eine so schlechte Ernte habe. Das Orakel hieß Abala, und die Leute kamen von nah und fern, um es zu befragen. Sie kamen, wenn Missgeschick sie niederdrückte oder wenn sie mit ihren Nachbarn im Streite lagen. Sie kamen, um zu ergründen, was die Zukunft für sie bereithielt, oder um ihre verstorbenen Ahnen anzurufen. Ein rundes Loch, das kaum größer war als der Durchschlupf zu einem Hühnerstall, bildete auf der einen Seite eines Hügels den Zugang zur Kultstätte. Wer zu diesem Gott beten oder ihn um Rat fragen wollte, musste auf dem Bauch durch das Loch kriechen und befand sich dann in einem scheinbar endlosen, dunklen Raum, in dem der Geist Abalas allgegenwärtig war. Niemand außer seiner Priesterin hatte jemals Abala von Angesicht zu Angesicht erblickt. Und niemand, der jemals in diese unheimliche Kultstätte gekrochen war, kam ohne Furcht vor seiner Allmacht zurück. Die Priesterin stand neben dem heiligen Feuer, das sie in der Mitte der Höhle entfacht hatte, und verkündete den Willen ihres Gottes. Das Feuer brannte nicht mit heller Flamme, sondern glomm schwach vor sich hin. Die dunklen Umrisse der Priesterin waren in seinem Widerschein nur undeutlich zu erkennen. Hin und wieder kam jemand, um den Geist seines toten Vaters oder eines Verwandten anzurufen. Wenn ein solcher Geist erschien, so hieß es, dann konnte man ihn im Dunkeln zwar schemenhaft wahrnehmen, aber nie seine Stimme hören. Manche behaupteten sogar, sie hätten die Schwingen der Geister rauschen und gegen die Decke der Höhle schlagen hören. Vor vielen Jahren, als Okonkwo noch ein Junge war, hatte auch sein Vater Unoka das Orakel befragt. In jenen Tagen war die Priesterin eine Frau namens Cheka. Sie war durchdrungen von der Allmacht Abalas, ihres Gottes, und man fürchtete sie sehr. Unoka stand vor der Priesterin und begann ihr sein Leid zu klagen. »Jedes Jahr«, sagte er traurig, »bevor ich irgendetwas anpflanze, opfere ich Ahne der Erdgöttin einen Hahn, so will es der Brauch unserer Väter. Ich opfere auch Ifijeku, dem Gott der Jamswurzeln, einen Hahn. Ich rode das Dickicht und zünde es an, wenn es verdorrt ist. Ich pflanze die Jamswurzeln, wenn der erste Regen fällt, und stütze sie, wenn die ersten Keimlinge zu sehen sind. Ich jäte »Schweig«, schrie die Priesterin, und ihre Stimme hallte furchterregend durch das hohe, dunkle Gewölbe. »Du hast weder die Götter noch die Ahnen beleidigt, und wenn ein Mann mit seinen Göttern und Ahnen in Frieden lebt, bestimmt die Kraft seiner Arme, ob seine Ernte gut oder schlecht ausfällt. Von dir, Unoka, aber weiß das ganze Dorf, wie faul deine Sichel und wie kraftlos deine Hacke ist. Geh nach Hause und arbeite wie ein Mann.« Unoka war ein vom Unglück heimgesuchter Mann. Sein Chi, sein persönlicher Schutzgott, war ihm nicht wohlgesonnen. Und Missgeschick verfolgte ihn bis ins Grab, oder besser gesagt bis in den Tod hinein, denn ein Grab besaß er nicht. Er starb an aufgedunsenem Leib und geschwollenen Gliedern, was einer Beleidigung der Erdgöttin gleichkam. Wenn ein Mann von einer solch unheilvollen Krankheit befallen wurde, durfte er nicht in seinem eigenen Bett sterben. Er wurde in den Wald der Dämonen gebracht und dort zurückgelassen, um zu sterben. Es ging die Sage von einem besonders halsstarrigen Mann, der sich in sein Haus zurückgeschleppt hatte und wieder in den Wald getragen und dort an einem Baum festgebunden werden musste. Diese Krankheit war eine Entweihung der Erde, und so durfte der hiervon Befallene nicht in ihrem Schoß begraben werden. Er musste über der Erde sterben und langsam verwesen, und er erhielt weder ein erstes noch ein zweites Begräbnis. Das war auch Unokas Schicksal. Als man ihn in den Wald trug, nahm er seine Flöte mit. Mit einem Vater wie Unoka war Okonkwo von Anfang an benachteiligt gewesen. Er erbte keine Scheune, keinen Titel und nicht einmal eine junge Frau. Doch ungeachtet dieser ungünstigen Ausgangsposition hatte er bereits zu Lebzeiten seines Vaters begonnen, den Grundstock für eine bessere Zukunft zu legen. Es war ein langer, mühevoller Weg, und er stürzte sich wie ein Besessener in die Arbeit. Und besessen war er in der Tat von der Angst vor dem armseligen Leben und dem schmachvollen Tod seines Vaters. In Okonkwos Dorf lebte ein reicher Mann, der 3 große Scheunen, 9 Frauen und 30 Kinder hatte. Er hieß Wakibie und hatte den zweithöchsten der Titel erworben, nach denen ein Mann in diesem Stamme streben konnte. Für diesen Mann arbeitete Okonkwo, um sich seine ersten Saatwurzeln zu verdienen. Er ging mit einem Krug Palmwein und einem Hahn als Gastgeschenk zu Wakibies Obi, wo er auch dessen 2 bereits erwachsene Söhne antraf. Man ließ nach 2 Ältesten aus der Nachbarschaft schicken, und Okonkwo bot zur Begrüßung eine Kolanuss und Alligatorpfeffer an. Beides wurde herumgereicht, damit alle es sehen konnten, und dann an ihn zurückgegeben. Okonkwo brach die Kolanuss auf und sagte: »Auf unser aller Leben! Wir bitten um unser aller Wohlergehen, viele Kinder, eine gute Ernte und ein langes Leben. Ihr werdet das bekommen, was für euch gut ist, und ich werde das bekommen, was für mich gut ist. Der Milan soll sich ebenso niederlassen können wie der Adler. Wenn einer von beiden den anderen nicht dulden will, so sollen ihm auf der Stelle die Schwingen brechen.« Nachdem sie die Kolanuss gegessen hatten, holte Okonkwo seinen Palmwein, den er in einer Ecke des Raumes abgesetzt hatte. Er stellte ihn in ihre Mitte und wandte sich an Wakibie. »Nein, verehrter Vater«, sagte er, »ich habe dir als bescheidenes Zeichen meiner Verehrung Cola mitgebracht. Und wie man bei unserem Volk zu sagen pflegt, Ein Mann, der den Großen Achtung erweist, ebnet den Weg für seine eigene Größe. Und so bin ich gekommen, um dir meine Achtung zu bezeugen und auch, um dich um einen Gefallen zu bitten. Aber lasst uns zuerst Wein trinken. Alle dankten Okonkwo, und die herbeigeeilten Nachbarn zogen ihre Trinkhörner aus ihren Ziegenlederbeuteln. Auch Wakibie holte sein Trinkhorn vom Deckenbalken herunter.